Deutschlandfunk, Gesichter Europas.
Les visages de l'Europe.
Caras de l'Europe. Chipurile Europei.
Europa'nın çevreleri. Europeiske ansikte.
Lița
Europei. Lița
Europei.
Also dieses Lied, das wir da hören, Svirschennaja Vajna heißt das. Bekannter ist es unter dem Refrain Vstavaj, strana agromnaja, also steh auf, du großes Land oder du riesiges Land. Das ist ein Marsch, der immer wieder beim Gedenken an den Zweiten Weltkrieg in Russland oder beim Gedenken an den großen Vaterländischen Krieg 1941 bis 1945, wie es ja in Russland heißt, der da immer wieder gespielt wird. Es ist sehr, sehr feierlich und auch ja sehr mitreißend, bewegend. Aber eigentlich heißt es Svirschennaja Vajna, also heiliger Krieg. Und das ist natürlich wirklich besonders heikel heutzutage, weil ja die russische Führung auch den Angriffskrieg gegenüber der Ukraine als heiligen Krieg bezeichnet, zum Teil.
Russland kennt Gesine Dornblüt seit langer Zeit. Sie war schon dort, als Wladimir Putin noch ein ziemlich unbekannter Ex-KGB-Mann war, der gerade in die Kommunalpolitik von St. Petersburg einstieg. In dieser Zeit, als Putin an seinem Netzwerk und am Sprung nach Moskau bastelte, hat Gesine Dornblüt Slawistik studiert, das Land bereist, seine Geschichte und Menschen kennengelernt. Was sie dabei erfahren hat, das war bald auch im Deutschlandfunk zu hören. Aber seit dieser Zeit hat sich unfassbar viel verändert. Und darum geht es diesmal in den Gesichtern Europas. In Reportagen, aber auch im Gespräch. Ich bin Johanna Herzing. Schön, dass Sie zuhören.
Beruf Auslandsreporterin. Gesine Dornblüt über Kriegsgedenken in Russland. Teil 1. Warum das Vergangene vergangen ist und doch wieder nicht.
Mit einem Verbrechen, einem ungeheuerlichen Verbrechen, fängt alles an. Die Täter, Deutsche. Die Opfer, die Bewohnerinnen und Bewohner von Leningrad, der Stadt, die heute wieder St. Petersburg heißt. Über 1 Million Tote. Die Hälfte der Stadt einfach verhungert, erfroren, ermordet, weil die deutsche Wehrmacht Leningrad über Jahre umzingelt, abriegelt und bombardiert. Von September 1941 bis Januar 1944. Vor 80 Jahren dann hat die Rote Armee die Stadt befreit.
Was ich überhaupt gar nicht möchte, ist das Andenken an die Opfer der Blockade irgendwie zu relativieren. Ich finde, wir sollten nicht zu einem Punkt kommen, in dem wir den Russen das Recht absprechen, um ihre Opfer zu trauern, um ihre Vorfahren zu trauern. Was das Erinnern eben an diese Opfer, an mehr als 1 Million Opfer der Leningrader Blockade so schwierig macht, ist, dass diese Opfer von Kreml-Seite instrumentalisiert werden, um einen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu rechtfertigen. Die Frage, wie man mit dieser Erinnerung umgeht, angesichts auch der Kriegsverbrechen, die Russland heute begeht, ist emotional schwierig und wirft für mich auch sehr viele Fragen auf. Also eigentlich mehr Fragen als Antworten.
Gesine, ich habe noch mal nachgeschaut. Eigentlich hast du von Anfang an, also seit es die Gesichter Europas gibt, so ein bisschen mehr als 20 Jahre, seitdem hast du für diese Sendung recherchiert. In Russland und anderen postsowjetischen Ländern. Du hast unheimlich viele Sendungen zu ganz verschiedenen Themen gemacht. Aber als wir vor ein paar Monaten telefoniert haben, da hast du ziemlich schnell gesagt, die Sendung über die Blockade von Leningrad von 2011, die war was ganz Besonderes. Die hat dir besonders viel bedeutet. Warum?
Also zum einen sind mir die Protagonisten, und zwar ausgerechnet das alte Ehepaar, die die Blockade selbst erlebt und überlebt haben, sehr, sehr stark in Erinnerung geblieben. Diese beiden sehr warmherzigen Menschen, die haben mich sehr beeindruckt. Das ist der eine Grund. Der andere ist, dass ich persönlich eine ja schon enge Verbindung zu St. Petersburg habe. Ich habe da studiert. Ich fand es schon als Studentin sehr beeindruckend und anrührend immer, wie mir als Deutscher die Russinnen und Russen und auch die alten Menschen vor allen Dingen, die den Krieg noch miterlebt hatten, wie offen und offenherzig mir die gegenübergetreten sind.
Hast du dich gefragt, als wir die Sendung vorbereitet haben, ob man so eine Sendung jetzt 2024 eigentlich machen kann? Also eine Sendung über Russen als Kriegsopfer?
Ich finde, man kann das heute angesichts von 10 Jahren Krieg Russlands gegen die Ukraine, 2 Jahren groß angelegter Invasion mit zahlreichen Kriegsverbrechen, angesichts dieser Situation ist es schwierig, so eine Sendung über eben russische Opfer unkommentiert auszustrahlen. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute darüber sprechen können und das auch ein bisschen einordnen können.
Ja, dann machen wir das. 2011 fing deine Sendung auf einem Friedhof an und da hören wir jetzt gleich nochmal rein.
Birken. Es regnet. 2 graue, schmucklose Bauten. Eine Inschrift. Unseren selbstlosen Verteidigern, den Opfern der Blockade des großen Krieges. Grasbewachsene Hügel, Massengräber. 1941, 1942, 1943, 1944. Eine ewige Flamme brennt. Die Musik kommt aus Lautsprechern. Ein Außenbezirk von St. Petersburg. Jewgenia Mjakischewa hat sich ein wenig verspätet. Sie wohnt um die Ecke und ist Fremdenführerin.
Der Piskajowskoje Gedenkfriedhof ist der größte Friedhof aus dem Zweiten Weltkrieg. Hier liegen etwa 500.000 Tote. In der Stadt lebten 1940-41 3,5 Millionen Menschen. Als die Blockade aufgehoben wurde, waren es noch 500.000. Viele sind dann später aus der Evakuierung zurückgekommen. Aber die Stadt hat damals jeden zweiten Bewohner verloren.
Die Leningrader Blockade zählt zu den schlimmsten Ereignissen des Zweiten Weltkriegs. Fast 900 Tage belagerte die deutsche Wehrmacht das heutige St. Petersburg. Vom 8. September 1941 bis zum 27. Januar 1944. Hitler wollte die Metropole aushungern. Gleichzeitig bombardierte die Wehrmacht die Stadt. Die meisten Opfer waren Zivilisten.
Aus den Tagebüchern und Erinnerungen der Philologin und Hochschulprofessorin Olga Freudenberg. Der Wirbelsturm kam näher. Am Mittag des 8. September war in der Luft plötzlich ein ohrenbetäubendes Schnellfeuer zu hören. Es klang wie ein Hagel von Detonationen, wie eine ungestüme Rotte dumpf tosender Geschützsalven, ein endloser, alles verschlingender Donnerstrom, ein Strudel von Gekrache, Geprassel und Katastrophen. Oh, diese Berge von Holzsplittern, die Eisenbettteile, diese Behausungen der Armen, der kärgliche Hausrat zwischen Ziegelsteinen und Balken. Wie alle Menschen, wenn sie nackt sind, den gleichen Rang haben, so sahen auch alle Wohnungen inmitten von Dreck und Trümmern einander gleich. Von manchen Häusern ragte nur noch das Skelett. Bei anderen stand, verblüffenderweise, noch eine Tür, ein Stück Flur oder eine einzelne Mauer. Die Deutschen griffen Leningrad täglich an und jeden Tag mehrere Male, im Abstand von 1 oder 2 Stunden, 5 bis 6 Mal am Tag, sogar 9 oder 11 Mal.
Das war jetzt ein Ausschnitt, der endet mit den Tagebuchaufzeichnungen einer Zeitzeugin. Wie geht's dir, wenn du das mit dem zeitlichen Abstand von ja etwas mehr als 10 Jahren jetzt noch mal hörst? Geht dir das immer noch nah?
Ja, auf jeden Fall. Also mir läuft da immer noch ein Schauer über den Rücken. Aber das wird unweigerlich bei mir überlagert von den Bildern aus Mariupol, der zerstörten ukrainischen Stadt. Und diese Bilder von diesen Häuserskeletten und den zerstörten Wohnungen und von Panzern, die in die Häuser schießen, die sind so präsent, dass es mir schwerfällt, diese historische Geschichte, obwohl ja das Leid natürlich auch unglaublich war der Leningrader Bevölkerung, also dass es mir schwerfällt, das isoliert zu betrachten. Und ich krieg dann so Eindrücke, kommen hoch von Menschen, die die Blockade Mariupols jetzt 2022 überlebt haben, die erzählt haben, wie sie wochenlang in Kellern gehaust haben und weil sie nichts mehr zu trinken hatten, Wasser aus Heizungen getrunken haben.
Aber du hast es ja gerade schon angesprochen, die Toten von Leningrad und auch Russlands Krieg gegen die Ukraine heute. Eigentlich gibt es da ja keinen direkten Zusammenhang. Trotzdem verändert das, was heute in der Ukraine passiert, ja unseren Blick auf dieses historische Ereignis wie eben die Blockade von Leningrad. Wie erklärst du dir das?
Das Perfide ist ja, dass die russische Propaganda, dass die russische Führung Wladimir Putin so einen Zusammenhang herstellt, der nicht besteht. Aber Russland begründet ja diesen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine damit, dass Russland sich verteidigen müsse und dass Russland angeblich gegen Faschisten kämpfe. Das heißt, das ist eine Umkehr der Argumentation. Und Russland argumentiert, die russische Führung argumentiert, sie müsse in der Ukraine zu Ende bringen, erstmal, was sie 1945 nicht zu Ende gebracht habe. Und es gibt auch direkt Parallelen, die in Moskau gezogen werden zwischen der Leningrader Blockade und der Blockade in Mariupol. Es ist sogar St. Petersburg zur Partnerstadt erklärt worden im Mai 2022 von Mariupol. St. Petersburg ist zuständig für den Wiederaufbau Mariupols, dieser besetzten Stadt. Und dabei verschweigt aber die russische Führung, wer dafür zuständig ist, wer dafür verantwortlich ist, dass Mariupol zerbombt wurde. Das war Russland.
Wir sprechen da später noch mal ausführlicher drüber. Ich würde trotzdem gern noch mal auf die Zeitzeugen zu sprechen kommen, die von der Blockade von Leningrad erzählen können. Das werden ja mit jedem Jahr weniger. Damals, 2011, konntest du aber noch welche treffen und du bist dafür aufs Land gefahren.
Die Elektrichka, der Vorortzug, verlässt St. Petersburg in Richtung Norden. Im Zug sitzt Lev Krylinkov, 35 Jahre alt, Computerhändler. Er ist auf dem Weg zu seinen Großeltern. Sie verbringen den Sommer auf der Datscha wie jedes Jahr.
Meine Oma und mein Opa haben viel von der Blockade erzählt. Aber sie haben vermieden, allzu konkret zu werden. Sie wollten uns Kinder wohl nicht traumatisieren. Jetzt erzählen sie mehr. Aber meist müssen sie weinen.
Levs Großeltern Galina und Alexander Krylenkov wohnen in einem einfachen Holzhaus. Die beiden sitzen nebeneinander im Garten in der Sonne. Besonders Galina Krylenkova wirkt mit ihrem kurzen blonden Haaren und dem T-Shirt mit Schmetterlingen nahezu jugendlich. Sie ist 90. Sie hilft ihrem Mann auf. Er ist 92 und stützt sich auf einen Gehstock. Im Haus ist es kühl. Die beiden Alten setzen sich auf die Couch. Galina Krylenkova rutscht weit nach hinten, sodass ihre Füße den Boden nicht mehr berühren, und hält den Unterarm ihres Mannes. Er sitzt aufrecht. In diesem Sommer haben sie ihren 70. Hochzeitstag gefeiert. Sie haben im August 1941 geheiratet. Da war die Wehrmacht bereits im Anmarsch.
Die Evakuierungen hatten schon begonnen. Mein Vater fuhr mit der ganzen Familie aus der Stadt. Ich durfte nur bleiben, weil ich gesagt hatte, dass ich heirate. Mein Mann war damals im dritten Studienjahr, ich im zweiten. Wir waren zu dem Zeitpunkt schon 8 oder 9 Monate verliebt. Also gingen wir zum Standesamt. Nur wir beide. Alle anderen waren ja schon weg.
Все уже уехали.
Просто-напросто встретила интересную женщину.
Sie war einfach eine interessante Frau. Sie hat mir gefallen.
Там мы танцевали и все прочее. Но
это в университете.
Да, в университете.
Bei den Studentenabenden haben wir getanzt. Später stand uns danach nicht mehr der Sinn.
Не до того было.
Высокий был.
Er war groß.
Сейчас согнулся. А так он...
Erst jetzt ist er geschrumpft.
Красавец.
Ich war immer so stolz.
Красавец, это я вам
Er war ein schöner Mann.
Был красавец.
Ich war sehr verliebt.
Не была красавец,
но... Er auch in mich.
Все-таки...
Ich war keine Schönheit. Так. Aber er fand мich wohl schön genug.
Достаточно.
Тот, кто записывал, он сказал...
Der Standesbeamte, der uns vermählt hat, sagte...
Что же вы делаете? Ведь его же убьют.
Was tut ihr nur? Er wird doch einberufen. Sie werden ihn umbringen.
Ну, а поскольку мы были влюблены друг другу, так естественно мы сочли, что это.
Aber wir waren verliebt.
Не то она говорит. Сначала мы же не понимали, что это.
Wir haben das alles erst auch gar nicht begriffen.
Все думали,
wir alle dachten, wenn wir kämpfen, dann höchstens 3-4 Monate.
Мы победим.
Dann siegen wir.
И все будет all right.
Und alles wird gut.
Вот.
Es kam anders. Anfang September 1941 zog das Militär Studentinnen und Studenten ein. Sie mussten vor den Toren Leningrads Panzerabwehrgräben ausheben. Danach wurden die jungen Frauen im Schnellverfahren zu Krankenschwestern ausgebildet. Ende November 1941 wurden die Lebensmittelkarten nutzlos, denn es gab so gut wie nichts mehr zu essen. Die Unimensa hatte längst geschlossen.
Wir waren ja an der geografischen Fakultät. An der naturwissenschaftlichen gab es Tiere. Die haben sie alle aufgegessen. Vielleicht stimmt das nicht, aber das wurde erzählt. Ich kann es mir vorstellen. Alle Katzen und Hunde sind doch auch aus der Stadt verschwunden.
Nicht nur die Haustiere waren aufgegessen. Es gab in der Stadt auch keine Ratten und keine Vögel mehr.
Wir hatten einen großen Topf. Darin haben wir Wasser gekocht und täglich einen Löffel von den Vorräten hineingetan. Es war so wenig zu essen. Trotzdem haben wir nie die Beherrschung verloren und uns mit dem vollgestopft, was dem anderen zustand.
Ende Dezember wurde Alexander Krylenkow so schwach, dass er nicht mehr aufstehen konnte. Zum Hunger kamen die Bombenangriffe. Das Haus gegenüber bekam einen Volltreffer.
Wir wohnten am Fluss, an der Neva. Dort lagen Schiffe. Die wurden beschossen.
А нам нужна была вода. И пока мы туда, значит, вниз спускались, у нас там прорубь была.
Wir mussten Wasser vom Fluss holen. Das war schrecklich. Und die Eimer waren so schwer.
Это вытащить надо было. Это очень тяжело было. И вот начали обстрелы, вот это было.
Бомбы machen solche Angst. Und die Granaten, wie sie heulen.
И все время над головой. Кажется, что вот в тебя он целится.
Als würden sie auf dich zielen.
Schließlich hatte auch Galina Krylenkova keine Kraft mehr, um Wasser zu holen. Aber sie und ihr Mann hielten durch bis Ende Januar. Endlich kamen über den vereisten Ladoga See Lebensmittel in die Stadt. Und Alexander Krylenkov und seine Frau wurden über die Straße des Lebens evakuiert. Der einst so kräftige Student wog noch 35 Kilo. Alexander Krylenkov hatte 4 Brüder und eine Schwester. Er war der Jüngste. Seine gesamte Familie kam im Krieg ums Leben. Die Geschwister starben an der Front. Die Eltern sind in Leningrad verhungert.
Sie haben nicht mal ein Grab bekommen. Sie wurden in Laken gewickelt, auf dem Schlitten ins Krankenhaus gebracht und dort auf einen Haufen geworfen.
Das war im Januar. Da waren wir selbst schon halb tot.
Er tupft sich mit einem zusammengeknüllten Taschentuch das Auge trocken. Seine Frau greift nach seinem Unterarm.
Wir haben damals gedacht, dass es nichts Schlimmeres auf der Welt gibt als Deutsche.
Ich persönlich verspüre jetzt keinen Hass auf die Deutschen. Das ist erstaunlich, aber eine Tatsache. Wir sind bereit, mit den Deutschen in Freundschaft zu leben.
Weil sie um Verzeihung gebeten haben. Nicht
nur deshalb.
Das ist aber wichtig. Die Deutschen haben anerkannt, dass sie schuld waren. Öffentlich.
Galina Krylenkova reicht ihrem Mann ein Stück Schokolade.
Ich kann nicht sagen, dass ich ein rosiges Leben hatte. Die Zeit, in die wir hineingeraten sind, war mit nichts zu vergleichen. Ich denke, nur die Liebe hat uns geholfen, nicht zu verbittern. Wir waren immer freundlich zueinander.
Gesine, 1,1
Millionen zivile Opfer während der Blockade von Leningrad durch die Nazis. Wie sind die Krylenkovs dir als deutscher Journalistin begegnet?
Sehr offen, sehr herzlich, sehr warmherzig. Also sie haben lange erzählt, ich habe lange zugehört, wir haben gemeinsam das eine oder andere Tränchen zerdrückt. Und ich hatte das Gefühl, dass sie auch gerne erzählt haben, dass sie ein Bedürfnis hatten, ihre Geschichte zu erzählen. Und auch diese Sache, die wir eben gehört haben, wie sie eben zu den Deutschen stehen, dass sie deshalb mit den Deutschen ein gutes Verhältnis haben, wieder weil die Deutschen sich zu ihrer Schuld bekannt haben und zu ihrer Verantwortung. Das alles war ihnen wichtig zu erzählen.
Aber trotzdem, also so viel Höflichkeit, Freundlichkeit. Hast du dafür eine Erklärung?
Diese Sendung stammt ja aus einer Zeit, in der die Deutschen die Lieblingsausländer der Russen waren, vereinfacht gesagt. Also in allen Umfragen gab es immer das nahe Ausland, das sogenannte, also die ehemaligen anderen Sowjetrepubliken, die lagen immer ganz vorne in den Umfragen und dann kamen gleich die Deutschen. Das hat sich dann sehr stark verändert in den folgenden Jahren, besonders nach 2014 und der Besetzung der Krim und dem Beginn des Krieges in der Ukraine. Aber eigentlich habe ich als Deutsche durchgehend bis zu der Zeit gute Erfahrungen in Russland gemacht.
Hast du selbst auch mal so eine Befangenheit oder Beklemmung gespürt, wenn du zu Kriegsthemen recherchiert hast? Das ist ja schon einfach eine wahnsinnig große Last von deutscher Schuld, die man da trägt.
Ja, natürlich. Und ich fand es dann, je länger ich drüber nachgedacht habe und je länger ich mich damit beschäftigt habe, desto stärker habe ich mich gefragt, wie das Verhältnis zwischen Schuld und Verantwortung ist und was die richtigen Konsequenzen daraus sind.
Teil 2. Gedanken über Helden.
Wie erinnern wir uns an die Vergangenheit? Was heben wir hervor? Was unterschlagen wir? Daran lässt sich viel ablesen. Das gilt für einzelne Menschen, aber auch für Gesellschaften. Gesine Dornblüt hat das 2011 versucht einzufangen. In einer Schule in St. Petersburg.
In der Straße der Standhaftigkeit steht eine Schule. Es sind Ferien, aber einige Schüler sind trotzdem da. Sie nehmen an einem Sommerlager teil. Die Lehrer gehen mit ihnen ins Theater, ins Schwimmbad, organisieren Sportwettkämpfe oder Ausflüge ins Umland. An diesem Tag führen die älteren Schüler im Schulmuseum ein Konzert auf. Auf Podesten liegen Granatsplitter, durchschossene Helme, Minen, Gasmasken, Feldflaschen, Armeemäntel. An den Wänden rote Tafeln, Fotos ordensgeschmückter Generäle und Plakate mit patriotischen Parolen. Das Museum ist dem Zweiten Weltkrieg gewidmet, dem großen Vaterländischen Krieg, wie er in Russland heißt. Vorn steht eine Schülerin aus der 11. Klasse in Rock und weißer Bluse. Sie singt von einem Soldaten, der in den Krieg zieht. Bevor er das Haus verlässt, pflanzt er eine Eberesche am Gartentor. Er sagt zu dem Baum: Wart auf mich. Als der Soldat an der Front fällt, wirft die Eberesche aus Kummer die Blätter ab. Etwa 20 Erst- und Zweitklässler sitzen auf Stühlen, aufrecht, still, einige mit offenem Mund.
In dieser Schule, in der du warst, da geht es ja um sehr emotionales, emotionalisiertes auch Gedenken an die Blockade, um so ein greifbares Nachempfinden mit Granatsplittern, Gasmasken, Brotrationen. Ich kenne das so ähnlich auch aus Polen und ich habe gemerkt, man denkt dann als Deutsche schnell, das ist überholt, das sollte man irgendwie anders machen. Wie siehst du das?
Ja, das habe ich auch oft gedacht. Also für uns Deutsche ist das natürlich sehr gewöhnungsbedürftig, diese Form des Gedenkens. Aber wir müssen uns ja klar machen, das ist eine Nation oder das ist ein Land, die Sowjetunion, die sich damals gegenüber dem deutschen Angriff verteidigt hat. Oder bleiben wir bei St. Petersburg, dem damaligen Leningrad. Das ist eine Stadt, die sich gegen die Blockade verteidigt hat und es sind mehr als 1 Million Menschen ums Leben gekommen. Und das ist natürlich eine andere Position als unser Erinnern. Der Krieg ging von deutschem Boden aus. Die Aggression ging damals von Deutschland aus. Und ich finde es schwierig, sich da einzumischen und zu kritisieren, wie die Russen, wie die St. Petersburger gedenken, in welcher Form. Aber natürlich ist es auch schwierig, wo ist die Grenze zwischen ja lebendigem Erinnern und Militarismus. Und aus heutiger Perspektive erscheint das natürlich besonders problematisch, weil wir wissen, wie die russische Führung diese Militarisierung vorangetrieben hat. Und im Grunde kann man das heute sagen, und man hat es damals auch schon sehen können, eben die Opfer dieser damaligen Zeit, auch die Opfer der Blockade instrumentalisiert.
Ich würde gerne noch mal einen anderen Ton aus dieser Reportage reinhören.
In der ersten Reihe sitzt die Direktorin des Schulmuseums, Lilia Paljanskaja. Von der Blockade können die Kinder viel lernen, sagt sie.
Для нас важно в первую очередь это мужество, стойкость, защита своего отечества, вот эти вот качества, которые можно здесь привить.
Es geht um Mut, Standhaftigkeit und die Verteidigung des Vaterlandes. Diese Qualitäten sind für das Land wichtig und auch für die persönliche Entwicklung jedes Einzelnen. Der Veteran Nikolai Simonjak ist ein gutes Vorbild. Er kam aus einer armen, kinderreichen Familie, aber er hatte Charakterstärke und brachte es dank seiner Willenskraft bis zum General. Auch heute kann ein Kind diese Qualitäten entwickeln. Vielleicht wird nach ihm dann auch irgendwann eine Straße benannt.
Lilia Paljanskaja leitet das Museum seit 7 Jahren. Sie zeigt auf einen Zettel an der Wand. Darauf steht Ehre, Heimat, Ruhm. Das ist die Devise der Schüler in der Museums-AG. Sie nennen sich Gardisten. Gemeinsam besuchen sie Kriegsschauplätze und treffen Veteranen.
Das Schulmuseum ist ein Zentrum der patriotischen Erziehung. Ich persönlich finde, jeder Mensch muss physisch stark sein. Er muss sich verteidigen können. Ein schwacher Mensch ist eben schwach. Ein starker ist stark. Und genau so verhält es sich mit dem Staat.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist schon, finde ich, eine eher verstörende Aussage, oder? Also, dass man so das Individuum oder den Körper des Individuums mit dem Volkskörper gleichsetzt. Ist das so ein Überrest des Totalitarismus oder ist das so eine, ja, jetzt so eine ein bisschen lehrmeisterhafte Interpretation aus Deutschland?
Nein, ich würde sagen, das ist reiner Putinismus. Putin war ja zum Zeitpunkt dieser Sendung, als die entstand, schon mehrere Jahre an der Macht. Und er hat über das staats- und staatsnahe Fernsehen und die Propagandakanäle die Gesellschaft auf Patriotismus getrimmt. Auf Patriotismus in Anführungsstrichen, würde ich sagen. Denn wenn man Oppositionspolitiker fragt, dann sagen die, Patriotismus ist was ganz anderes. Patriotismus wäre, das Land zu reformieren. das Land konkurrenzfähig zu machen und dergleichen mehr und nicht auf Stärke zu setzen und reine militärische Stärke. Aber aus diesem O-Ton der Lehrerin spricht halt genau das, was im Prinzip Putins Politik und Denken ausmacht, nämlich das Recht des Stärkeren. Man muss stark sein. Die Frau sagt ja, ein schwacher Mensch ist schwach, ein starker ist stark, genauso verhält es sich mit dem Staat. Und da zählen nicht Recht, da zählen nicht Emotionen, da zählt nichts Zwischenmenschliches, da gibt's keine Empathie, da zählt nur Stärke. Und das wurde den Kindern eben schon zu diesem Zeitpunkt eingetrichtert.
Aber würdest du sagen, das ist eine putinsche Erfindung? Denn eigentlich hört sich das doch nach Sowjetpropaganda auch an oder sozialistischer Propaganda im Allgemeinen, oder?
Ja, Putin greift ja zurück auf die Muster der Sowjetunion und das ist aufgetaucht wieder. Das ist nie weg gewesen, auch in den 90er Jahren nicht. Aber es ist eben unter Putin wieder sehr, sehr stark bekräftigt worden.
Da würde ich jetzt gerne nochmal in die Reportage aus der Schule reinhören, weil das ganz gut anknüpft. In der nächsten Stelle geht es nämlich um Josef Stalin.
Die 12-jährige Xenia führt die Besucher herum. Sie betritt eine Holzhütte. Die Wände sind aus armdicken Baumstämmen gezimmert. Das Licht ist schummrig. An einem Haken hängt eine Militärmütze.
In solchen Erdhöhlen haben sich die Soldaten im Krieg vor den feindlichen Granaten geschützt. Die Kommandeure konnten auf der schmalen Liege ausruhen.
Dann zeigt sie auf ein Stalin-Porträt über der Pritsche.
Er war der Führer des Volkes und sein Porträt hat den Kampfgeist der Menschen gestärkt. Unter Stalin war das Land stark. Es hat den Angreifern widerstanden.
Stalin zählt in Russland zu den beliebtesten Figuren der Geschichte. Dabei sind sich viele Historiker einig, dass Josef Vissarionowitsch Djugaschwili zwar ein skrupelloser Diktator, aber keinesfalls ein begnadeter Kriegsstratege war. Viele Soldaten schickte er mit unsinnigen Befehlen in den Tod. Dokumente, die erst jetzt zugänglich sind, belegen, dass Stalin auch an dem Massensterben im belagerten Leningrad erheblichen Anteil hatte. Demnach herrschten dort Inkompetenz und Korruption. Stalin hatte mit seiner Politik der Säuberungen viele fähige Offiziere und Beamte bereits vor dem Krieg umbringen oder in Schauprozessen zu langer Lagerhaft verurteilen lassen.
Jetzt gab es ja in Russland durchaus eine Phase der Aufarbeitung des Stalinismus und des Totalitarismus. Wenn du auf die vergangenen Jahre schaust, würdest du sagen, Stalin ist in Russland weitestgehend rehabilitiert? Man hat da eine totale Rolle rückwärts gemacht?
Ich glaube, keine totale Rolle rückwärts. Ich denke, wir haben noch keinen Stalin-Kult. Mir hat das einmal der Historiker Sergei Lukaschewski aus Moskau erzählt und erklärt vom Sacharow-Zentrum. Er sagt, die Gesellschaft habe keine andere Stütze gefunden als den Kult von Militarismus und Sieg. Also es seien keine anderen nationalen Werte entstanden. Und Lukaschewski sagt, es geht nicht so sehr um Stalin, es ist also kein Stalin-Kult, es ist ein Siegeskult. Und das Problem ist, dass Stalin dadurch als erfolgreicher Oberkommandierender aber zu einer quasi normalen Figur geworden ist, die zu verehren keine Schande ist. Und das, finde ich, ist eine gute Erklärung. Und tatsächlich gibt es ja jetzt auch wieder Stalin-Denkmäler an verschiedenen Orten in Russland.
Aber trotzdem muss es doch wahnsinnig viele Menschen in Russland geben, deren Vorfahren massiv unter Stalin gelitten haben und unter dem Terror. Wie kann man sich das erklären, dass diese Menschen das akzeptieren, dass Stalin heute wieder quasi als normaler Staatenlenker akzeptiert wird?
Man muss sich klar machen, dass dieses Volk tief traumatisiert ist. Und zwar sind es einerseits eben Nachfahren von Opfern und es sind auch Nachfahren von Tätern natürlich, denn die Täter haben überlebt und auch ihre Erfahrungen und ihre Traumata weitergegeben über mehrere Generationen. Und das Ganze ist nie richtig aufgearbeitet worden. Es gab zwar zum Ende der Sowjetunion hin mit der Perestroika, mit Glasnost, gab es Bestrebungen und Ansätze, über Opfer stärker zu reden. Es gibt auch tatsächlich ein Gulag-Museum in Moskau, das jetzt vor einigen Jahren entstanden ist. Aber es wurde eben dann nur über die Opfer geredet und nicht über die Täter. Denn der Täter war der Staat. Und die Tatsache, dass nicht offen gesprochen wird, die führt dazu, dass eben viel hingenommen wird. Das klingt für uns paradox, aber das ist wirklich sehr, sehr prägend.
Trotzdem, du kannst ja auf eine ganz lange Zeit zurückblicken, in der du als Journalistin in Russland gearbeitet hast. Und wenn du es jetzt vergleichst, könntest du heute noch zum Beispiel so ein Thema recherchieren, wie verfolgte Opfer des Stalinismus, könntest du dazu genauso wie damals recherchieren?
Das wäre ganz, ganz schwierig, weil es inzwischen zahlreiche Gesetze gibt, die es gefährlich machen, dazu zu recherchieren. Es sind ja auch die Organisationen wie Memorial zum Beispiel, die sich um Aufarbeitung gekümmert haben, sind verboten worden und zum Teil kriminalisiert worden. Es gibt ein Gesetz, das es verbietet, die russische Geschichte und die sowjetische Geschichte, jetzt salopp gesagt, falsch darzustellen. Und was falsch ist, das bestimmt der Kreml, das bestimmen die Mächtigen in Russland und das bestimmen die von ihnen abhängigen und hörigen Richter.
Wenn wir nochmal über Memorial sprechen, die Organisation ist eben mittlerweile zwangsweise aufgelöst worden. 2011 warst du aber noch in deren Büro in St. Petersburg und da hören wir jetzt nochmal kurz rein.
Memorial setzt sich seit mehr als 20 Jahren für die Aufarbeitung der sowjetischen Verbrechen ein. Die meisten Alten, um die sich die Freiwilligen kümmern, sind Opfer der stalinistischen Repressionen. Aber viele haben auch die Blockade erlebt.
Was hat es mit Heldentum zu tun, wenn die Menschen verhungern? Wo ist da das Heldentum? Das ist eine Tragödie. Man muss die Blockade als ein Glied in der Kette der Repressionen gegen das eigene Volk sehen. Zur Blockade kam es nicht nur wegen des blitzartigen Überfalls, sondern auch wegen der Zustände hier bei uns. Warum zum Beispiel wurde unsere Volkswehr praktisch unbewaffnet losgeschickt? Und warum mussten so viele Menschen verhungern? Wir müssen auch über die eigenen Fehler reden, aber das ist bei uns irgendwie nicht üblich.
Ich muss jetzt fast ein bisschen lächeln und schmunzeln. Die Mitarbeiterin von Memorial sagt, es sei damals nicht üblich, kritische Fragen zu stellen. Heute ist es eben strafbar. Und da fällt mir eben der Fernsehsender Dosht ein, der 2014, also das war nachdem diese Sendung entstand, ein paar Jahre später, da hat dieser Sender zum 70. Jahrestag des Endes der Blockade von Leningrad eine Umfrage gemacht. Und er hat gefragt, hätte die Stadt während der Belagerung besser kapitulieren sollen, um Menschenleben zu retten? Und das hat damals für großen Aufruhr gesorgt. Ich muss sagen, diese Frage so zu formulieren, das war hypothetisch, denn die Wehrmacht hatte den Befehl, eine eventuelle Kapitulation gar nicht anzunehmen. Man wollte ja schließlich die Untermenschen im Osten vernichten. Aber die Reaktion dann von den russischen Eliten, die war völlig unangemessen. Also da hieß es, diese Umfrage sei unmoralisch. Das seien keine Menschen, die so eine Frage auch überhaupt stellen würden. Sie hätten das heilige Gedenken an den Krieg beleidigt, hieß es in der Duma. Und die ganze Sache endete damit, dass Dosht, der Sender, der diese Umfrage gemacht hat, aus den Angeboten der Kabelanbieter verschwand, offenbar auf Druck der Regierenden.
Die Gedenkorte, die in Russland an den Totalitarismus erinnern, die sind ja auch häufig von Memorial eingerichtet worden. Und die standen jetzt vor kurzem wieder im Fokus. Die wurden genutzt, um an Alexei Nawalny zu erinnern, den in einem Straflager gestorbenen Oppositionellen. Warum werden ausgerechnet diese Orte genutzt?
Man muss sich natürlich überlegen, welche Orte es sonst gäbe. Aber es ist schon so, dass der heutige Terror, muss man sagen, gegen Nawalny, also die politische Verfolgung Nawalnys, dass das schon in Teilen an die sowjetische Praxis erinnert. Und Wladimir Karamurza, ein anderer Oppositionspolitiker, der zu 25 Jahren verurteilt wurde in einem Unrechtsprozess, das ist eine Strafe, die gab es nicht mal zu Sowjetzeiten. Aber man muss auch sagen, das ist jetzt kein Gulag oder noch kein Gulag in Russland. Auf dem Höhepunkt des stalinistischen Terrors gab es Massenerschießungen, da gab es Schnellgerichte, da sind Millionen Menschen verschwunden. Heute ist es so, dass eher Einzelne herausgegriffen werden, denen natürlich riesiges Unrecht geschieht, aber es ist trotzdem nicht vergleichbar mit dem Ausmaß, das der Gulag hatte.
Teil 3. Fragen nach Verantwortung.
Gesine, wenn wir jetzt wieder zurückkommen zur Blockade von Leningrad. Kürzlich am 27. Januar, da war der 80. Jahrestag des Endes der Blockade und der wurde groß gefeiert. Bei einer Veranstaltung ist eben auch Putin aufgetreten und da hat er das Gedenken an das historische Ereignis ganz schnell mit der Gegenwart verknüpft.
In einigen Ländern wird nicht nur die Geschichte umgeschrieben und werden Henker gerechtfertigt. Revanchisten und Neonazis haben die Ideologie und die Methoden Hitlers übernommen. Das Regime in Kiew verherrlicht Hitlers Kollaborateure, die SS, und geht mit Terror gegen alle Unbequemen vor. Der barbarische Beschuss friedlicher Städte und Dörfer, die Morde an Alten, Frauen und Kindern gehen weiter. In einer Reihe europäischer Länder ist Russophobie Teil der Staatspolitik. Die werden alles tun, alles, um den Narzissmus zu unterbinden und ihn endgültig auszurotten.
Also ganz ehrlich, das ist so absurd. Nazis damals, Nazis heute, also gehen da die Menschen in Russland mit diesem Vergleich wirklich mit?
Man hört das immer wieder. Wer niemals russisches Staatsfernsehen geguckt hat, der kann sich nicht vorstellen, in was für einer geballten Menge diese Propagandaformeln auf die Zuschauer einprasseln. Da ist immer wieder von Nazis in der Ukraine die Rede und inzwischen auch eben von Nazis in der EU, in Deutschland, im Westen, in der NATO.
Und wenn diese Verbindung, die da hergestellt wird zwischen Vergangenheit, Kampf gegen die Nazis und der Gegenwart, Kampf gegen angebliche Nazis in der Ukraine, wenn diese Verbindung so häufig gemacht wird, ist das ein Indiz dafür, dass es auch tatsächlich besonders gut funktioniert in der Gesellschaft? Also ist das so ein einigendes Moment, wir haben damals gegen Nazis gekämpft und wir machen das heute wieder?
Ja, es gibt eben nichts anderes, was die russische Bevölkerung oder die Bevölkerung Russlands verbindet wirklich, worauf sie sich alle einigen können. Da gibt's ja nur wenig in der sowjetischen Geschichte. Da gibt es eben den Sieg über Hitlerdeutschland 1945. Dann gab es Gagarin und das Weltall. Ansonsten ist da nicht viel. Und seit sehr, sehr vielen Jahren, also besonders unter Putin, wird eben dieser Sieg 1945 sehr, sehr stark überhöht. Und zugleich werden alle Unbequemen als Faschisten bezeichnet. Also auch in der Umgangssprache. Das ist ein Schimpfwort geworden in den letzten, ja, 10 Jahren. Und es wird gar nicht darüber reflektiert. Es gibt auch wenig Wissen, was Faschismus wirklich ausmacht. Deswegen sind sich wahrscheinlich viele Menschen in Russland auch gar nicht bewusst, dass in Wirklichkeit der russische Staat inzwischen Züge des Faschismus aufweist. Und deswegen funktioniert das Ganze so gut und es ist pervers, weil einfach die Vergangenheit, auch die Opfer, die die Sowjetunion gebracht hat, instrumentalisiert wird, um heute einen brutalen Angriffskrieg zu rechtfertigen, der allein den Interessen der russischen Führung dient.
Eine ganz persönliche Frage, enttäuscht dich das irgendwie, also dass die russische Gesellschaft da einfach so mitgeht mit dieser Logik?
Enttäuschen ist, glaube ich, das falsche Wort. Es macht mich fassungslos, es macht mich auch in gewisser Weise wütend. Es gibt natürlich, das darf man nicht vergessen, es gibt natürlich Russinnen und Russen, die auch sogar im Land trotz großer Gefahren sich äußern, die den Krieg kritisieren, die das Regime kritisieren. Wir dürfen aber nicht den Fehler machen, uns an diesen kleinen Inseln der Zivilgesellschaft festzuhalten und zu ignorieren, dass eben weite Teile der russischen Gesellschaft einfach mitmachen und auch nicht bereit sind, bisher sich irgendwie mit ihrer eigenen Verantwortung auseinanderzusetzen.
Über das Thema Verantwortung würde ich gern gleich weiter mit dir sprechen. Dazu möchte ich nochmal mit dir in die Reportage aus deiner Sendung von 2011 reinhören. Und zwar hast du da einen jungen Mann aus Deutschland begleitet, der als Freiwilliger in St. Petersburg alte Menschen in ihrem Alltag unterstützt.
Eine knappe Stunde später steht Benjamin Schreiber vor einem Plattenbau aus den 60er Jahren.
Ja, Benjamin? Da, это я.
Irina Matitschko geht am Stock. Sie ist 85 Jahre alt, hat das Haar karottenrot gefärbt und trägt eine Trainingshose. Wie viele alte Leute in Russland hat Irina Matitschko ein doppelt schweres Schicksal hinter sich. Sie war Opfer des Krieges und Opfer des eigenen Regimes. Ihre Eltern wurden in den 30er Jahren als vermeintliche Staatsfeinde verhaftet. Der Vater starb noch vor dem Krieg an den Folgen der Lagerhaft. Die Blockade überlebte das Mädchen allein mit der Mutter.
Die Menschen waren... Das kann man nicht mit Worten ausdrücken. Sie wissen wahrscheinlich, wie sich Mangelernährung auswirken kann. Die Knochen traten hervor. Den Frauen wuchsen aus irgendeinem Grund Haare auf den Wangen. Mir hat das richtig Angst gemacht. Über die Blockade wurde so viel geschrieben. Was soll man noch sagen? Ich will über all das nicht reden.
Das verstehen viele Leute, denke ich, nicht so ganz, dass ich hierher komme wegen des Krieges, um symbolisch zu helfen, weil so groß unterschieden wird zwischen dem faschistischen Deutschland und ich als ein Deutscher, Normaler, was wir ja, denke ich, nicht so viel in unserer Geschichte machen. Wir sehen uns immer noch als Deutsche und dass wir da ja immer noch eine Verantwortung haben dafür.
Почему мне не переведете? Мне тоже интересно, что вы говорите. Ну, война, понимаете, это война людей, политиков.
Krieg führen Politiker, nicht die Menschen. Und Soldaten erfüllen nur ihre Pflicht. Darauf haben sie den Fahneneid geleistet. Unsere Soldaten und ihre auch. Am Krieg sind Politiker schuld.
Benjamin hat dieses Argument schon oft gehört. Das sei zu einfach. Ohne Soldaten gäbe es keinen Krieg, argumentiert der Deutsche. Und auch Soldaten könnten sich weigern. Die alte Dame widerspricht.
Soldat ist Soldat. Er muss Befehle ausführen.
Ich denke, so ganz richtig ist das auf jeden Fall nicht. Und es kann ja gar keine Versöhnung geben zwischen den Ländern, wenn man alles nur auf die Politik schiebt und nicht auf die Menschen betrachtet, die nicht nur blind gehandelt haben. Daher ist es auf jeden Fall schon schwierig.
Ja, kluger junger Mann. Das ist natürlich was, er entgegnet da was. Und das ist natürlich was, was ich auch gern gesagt hätte, aber ich bin ja als Journalistin da und ich bin nicht zum Diskutieren da und ich will ja meine Rolle als Journalistin da auch nicht unbedingt verlassen und mit der alten Dame zu sehr in Diskussionen eintreten.
Aber meinst du, das ist eine typische Diskussion, die beiden da führen, also typisch für Deutsche und Russen, wenn sie miteinander über eben dieses Thema individuelle Verantwortung sprechen?
Ich glaube, dass in dem Bestreben, sich auszusöhnen, viel zu wenig solche kritischen Gespräche geführt wurden. Ich finde im Nachhinein, dass wir sehr oft aneinander vorbeigeredet haben, dass die Treffen sehr oberflächlich waren, herzlich trotzdem. Aber dieser Dialog, den finde ich unheimlich wertvoll, weil er wirklich ans Eingemachte geht. Und solche Dialoge hätten viel mehr geführt werden sollen und müssen.
Und diese Aussage der alten Dame, Soldat ist Soldat, der muss Befehle ausführen, siehst du da drin auch so eine Selbstentlastung, die vielleicht auch im heutigen Krieg Russlands gegen die Ukraine so herangezogen wird?
Ja, ich bin keine Psychologin. Es ist sicherlich eine gute Entschuldigung, aber dieses Soldat ist Soldat und wir können sowieso nichts verändern. Ja, nicht nur während Kriegszeiten als Soldaten in der Armee, sondern auch sonst jetzt gegenüber Putin. Im Russischen spricht man oft von der Obrigkeit, Vlast, statt von der Regierung oder der Staatsführung. Und dieses Wort Obrigkeit, Vlasti, das drückt ja auch schon einiges aus. Und ich habe ganz oft erlebt, dass die Menschen eine Hilflosigkeit empfinden und ja einfach resigniert sagen, naja, die da oben werden es machen, wir können sowieso nichts machen.
Wenn man dem Freiwilligen in der Reportage, Benjamin, wenn man dem zuhört, dann spürt man ja schon, dass er so eine Verantwortung mit Blick auf die Geschichte empfindet, also dass man daraus lernt, wohin blinder Gehorsam führt und so weiter. Das ist ja sehr typisch für Deutschland und auch für unsere Geschichtspolitik. Jetzt gibt's aber auch diese Haltung von manchen Deutschen, die, wenn es um den Ukraine-Krieg geht, da so eine Position haben, die sagen dann, Deutschland müsse sich gegenüber Russland mit Kritik eher zurückhalten, eben wegen der Verheerungen, die die Nazis und Deutsche eben in der Sowjetunion angerichtet haben. Wie siehst du das?
Na, das ist ja aus mehreren Gründen nicht haltbar. Also zum einen haben wir hier die Vermischung zwischen Russland und der Sowjetunion, die wir sehr, sehr lange in Deutschland gemacht haben. Und da wird eben vergessen, dass es ja nicht nur russische Opfer waren, sondern zivile Opfer gab es und verheerende Zerstörungen gab es eben in großem Maße in der Ukraine und in Belarus. Und jetzt geht es darum, die Ukraine zu verteidigen und ihr zu helfen. Und die andere Sache ist, also was sind die Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg für uns? Die Lehren sind nie wieder Krieg und nie wieder Tyrannei. Nie wieder Krieg heißt ja, es soll nie wieder Krieg von deutschem Boden ausgehen. Und viele, die sich in der sogenannten Friedensbewegung engagieren, da hört man oft verkürzt, naja, es soll nie wieder Krieg überhaupt geben. Also mein Eindruck ist, dass die Menschen der Ukraine damit das Recht auf Verteidigung absprechen. Und die Lehre kann ja nur sein, gerade in der Kombination nie wieder Tyrannei, nie wieder Krieg, da kann die Lehre nur sein, Demokratien zu unterstützen und auch die Ukraine mit allem nur Möglichen zu unterstützen, um eben Krieg, Autoritarismus und Terror zu stoppen.
Gesine, zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Du kannst im Moment nur schwer oder gar nicht in Russland arbeiten oder recherchieren. Das ist mit der Akkreditierung schwierig und auch aus vielen anderen Gründen, die du ja auch zum Teil schon im Gespräch geschildert hast. Wie ist das, wenn man plötzlich so abgeschnitten ist von einem Land und einer Gesellschaft, die man sehr gut kennt und der man sich ja auch nahe fühlt? Also fehlt dir das nicht?
Es ist vor allen Dingen schwierig zu recherchieren tatsächlich. Ich habe zwar weiterhin Bekannte in Russland, die kann ich auch kontaktieren. Ich muss mir aber genau überlegen, auf welchem Weg und was ich mit denen bespreche. Und es ist so, dass diese Gesellschaft zunehmend wirklich zu ja einem noch nicht schwarzen Loch, aber zumindest zu einem grauen Fleck wird und wir einfach nicht genau wissen, was in den Köpfen der Menschen vorgeht. Und das ist sehr, sehr unbefriedigend, weil wir ja wissen müssen, mit wem wir es zu tun haben.
Das waren die Gesichter Europas. Beruf Auslandsreporterin. Gesine Dornblüt über die Blockade von Leningrad, über alte und neue Kriege und wie Russland daran erinnert und darüber spricht. Regie der Sendung Babette Michel. Ton und Technik Connor Schäffran. In der nächsten Folge unserer vierteiligen Sendereihe wird's dann wieder gegenwärtiger. Dann geht's im Gespräch mit unserem langjährigen Reporter in Spanien, Hans-Günther Kellner, um das, was auf den Tisch kommt, also ums Essen und um die Frage, wie es dahin kommt, also wie es erzeugt, angebaut, verarbeitet und verkauft wird. Ich bin Johanna Herzing. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Eine Deutschlandfunkproduktion 2024.